Eben in diesem Gebet des Königs Hiskia war von Schwalbe und Taube die Rede. Davon, wie die Schwalben, Sie haben es bestimmt auch schon erlebt, so endlos zwitschern können oder Tauben irgendwo im Ast sitzen und endlos gurren. Besonders bei den Tauben kann dieses dauernde, andauernde Gurren, Gurren, Gurren so richtig nervig werden. Das weiß jeder wenigstens, der mal gezeltet hat und dann früh morgens schon von den Tauben wach wurde und nicht mehr schlafen konnte, weil die einfach nicht aufhören. Und wie so eine Taube, die nervig und endlos gurrt, kommt sich der betende Hiskia vor. Vielleicht ist er sogar genervt von seinem eigenen Dauerbeten. Gurr, gurr, ich bete und bete und noch immer nichts. Hiskia in seinem Gebet, die Taube. Jetzt bitte ich Sie, zum Gesangbuch zu greifen und ein Bild von Marc Chagall aufzuschlagen bei der Nummer 316. Eine Skizze von Marc Chagall für ein größeres Bild, in dem er das Paradies dargestellt hat. Wir sehen auf dem Bild Vögel. Ganz links oben der Vogel sieht, so finde ich, definitiv wie eine Taube aus. Und dann sind noch zwei weitere Vögel da. Zwei Menschen sind zu sehen, Adam und Eva. Die Bäume stehen für die Pflanzenwelt. In der Mitte so ein Hügel, ein Berg und die Sonne. Alles ist da, wie im Paradies eben. Adam hat so eine geschwungene Form und diese geschwungene Form findet sich genau in dem Vogel an seinem Kopf auch wieder. Eva ist eng angeschmiegt an Adam, fast wie der Flügel bei Adams Kopf. Und im Grunde wirkt Eva selber wie ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen. Auf dem Bild ist eine große Einheit von allem dargestellt. Und bei den beiden Menschen insbesondere Liebe mit großem Ausrufezeichen. Die Taube ist häufig ein Symbol für menschliche Liebe. Nicht zuletzt deshalb, weil zumindest bei den wilden Tauben die Täubchen ja ein Leben lang beieinander bleiben. Wir haben jetzt dieses Bild, in dem die Taube Ausdruck für Liebe ist. Und wir haben das Gebet Hiskias, in dem die Taube Ausdruck für endloses Klagen ist. Ein und dieselbe Sache, nämlich die Taube, die doch ganz unterschiedliche Resonanz in uns auslösen kann. Da kommt bei ein und derselben Sache manchmal ganz Unterschiedliches in uns zum Schwingen. Das Gurren der Taube kann Liebe sein oder nerviges Bitteln und Betteln. Je nachdem, wie wir innerlich gestimmt sind, je nachdem, wie uns subjektiv zumute ist, erleben wir das, was wir wahrnehmen, auch ganz unterschiedlich. Das Gurren der Taube kann beziehungsstärkendes Turteln sein oder eben unbefriedigtes Gurren. Das Zwitschern der Schwalbe kann fröhliche Ausgelassenheit in mir hervorrufen oder mich daran erinnern oder den Eindruck von endloser Wiederholung des Immergleichen. Wenn ich jetzt aufmerksam dafür bin, wie Dinge mich bewegen, dann kann das eine echte Hilfe im Leben sein. Wir sind in unseren Tagen oft unterwegs, wir machen dies und jenes und schaffen und tun und machen so dahin und reden so dahin, entscheiden so dahin. Und manchmal oder oft genug sogar nehmen wir dabei gar nicht wahr, wie uns eigentlich zumute ist. Und das wirkt aber auf das ein, wie wir denken, fühlen und handeln. Und deshalb, wenn ich unterwegs bin in meinen Tagen und dann merke, dass mich etwas berührt, dann kann das eine echte Hilfe sein, wahrzunehmen, was gerade in mir los ist, an Schönem oder an Schwerem. Und es kann mir auch helfen, mich selber auszudrücken, indem ich etwas erlebe, was in mir was auslöst und ich versuche, das in Gedanken für mich zu greifen oder sogar auszusprechen, dem Menschen neben mir zu erzählen. Und so kann dieses Wahrnehmen von dem, was mich berührt, mir helfen, mich selber besser zu verstehen. Und vielleicht sogar das in den Blick zu bekommen, was auch in mir da ist, aber vielleicht nicht ganz so bemerkt. Zum Beispiel ganz oben auf liegt, dass ich verärgert bin, unzufrieden, traurig oder sowas. Aber das wird vermutlich nicht das Einzige sein, was in mir da ist. Irgendwo wird auch was schlummern, was empfänglich für Freude ist. Und wenn ich dann was wahrnehme, was daran anknüpfen lässt, dann kann das, was unbewusst auch noch da ist, mit in den Blick heben. Wie zum Beispiel das nächste Lied, 602, Auf, Seele, Gott zu loben, wo von Vögeln so ganz allgemein die Rede ist. Mal darauf achten beim Singen, was da in Ihnen so wach wird. Ich bitte Sie wieder für ein Bild, das Gesangbuch aufzuschlagen, für ein Bild von Otto Dix bei der Nummer 384. Dieses Bild stellt jetzt nicht einen Kontrapunkt, einen Gegensatz zu dem eben Gehörten dar, sondern bleibt ganz auf seiner Linie. Man sieht den Hahn auf dem Bild. Und nicht nur den Hahn, sondern man sieht förmlich den Schrei, der eigentlich nur zu hören ist. Der Hahn hat die Flügel weit gespreizt, so als würde er sich zum Angriff größer machen wollen. Er steht auf einer Mauer. Unter seinem Flügel geht die Morgensonne auf. Und auch wenn das jetzt nur eine Skizze in Schwarz-Weiß ist, so meint man doch fast das Blutrot der Sonne zu sehen. Der Fuß des Hahns ist ausgesprochen kräftig. Und es sieht aus, als würde er sich da richtig in den Stein hineinkrallen. Und links unten der arme Petrus, die Hände vors Gesicht geschlagen, von Schmerz und Verzweiflung durchströmt. Man spürt in diesem Hahn die Gewalt, die in jener Situation herrscht. Bedrohung, Angst, Vorwürfe. Typischerweise steht der Hahn ja eher für so ein Gefühl von Stolz, wie ein Hahn stolzieren. Verzweiflung und Schmerz ist nicht unbedingt das, was sich bei diesem Vogel gleich nahelegt. Man merkt an der Stelle, dass es nicht nur eine subjektive Seite hat, wie wir die Dinge wahrnehmen, dass also je nachdem, wie wir gestimmt sind, von den Dingen angesprochen werden, sondern dass es auch noch so eine objektive Seite gibt. Und die ist erstaunlicherweise, dass alles in dieser Welt, nicht nur eine Lerche oben im Himmel oder eine Taube, die da in den Zweigen sitzt, sondern sogar so ein Hahnenschrei, alles in dieser Welt kann in uns etwas zum Klingen bringen, kann in uns Resonanzen auslösen. Und nicht nur Vögel, nicht nur Dinge, die so eine Aura haben von etwas Heiligem oder Frommen. Nicht nur Dinge, die wir allgemein mit etwas verbinden, wie zum Beispiel das Symbol des Herzens für die Liebe. Wirklich alles in dieser Welt, was unseren Sinnen zugänglich ist. Alles in dieser Welt kann in uns etwas auslösen. Und so möchte ich heute Morgen gern einen kleinen Vorschlag machen. Nehmen Sie es mit spielerischer Leichtigkeit, mit Entdeckerfreude vielleicht. Wenn Sie einmal etwas umtreibt, eine Situation, ein Problem, eine Entscheidung, vor der Sie stehen, dann versuchen Sie doch einfach mal. Gehen Sie hinaus in die Natur. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, wenn Sie mögen, vielleicht auch ganz bewusst mit dem Gebet: Gott, hilf mir, offen hinzuhören. Und dann schauen Sie, halten alle Sinne offen. Und vielleicht ist da etwas, das Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein Stein, ein Grashalm, ein Löwenzahn mitten auf dem Feldweg, was auch immer. Dann betrachten Sie das ausführlich und ohne Eile und sagen dann zu dem, was da in Ihnen was zum Klingen bringen will: Erzähl du mir mal etwas über meine Situation, und hören Sie hin. Und dann als zweites all das, was in Ihnen wach ist und wach wird, all das dann ganz bewusst zum Gebet werden zu lassen. Entweder so, dass Sie das, was sich in Ihnen regt, an sich als Gebet nehmen. So nach dem Motto: Das Gott ist jetzt gerade in mir. Punkt. Oder so, dass Sie über das, was sich in Ihnen regt, tatsächlich mit Gott ins Gespräch gehen. Erzählen, bitten, danken, klagen, es in eigene Worte fassen. Wie im nächsten Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wir setzen allerdings bei der zweiten Strophe gleich ein, wo auch wahrgenommen wird, was alles da ist und das dann zum Gebet wird.